Geht gut, danke. Genau, ganz herzliche Grüße von der Männerfreizeit. Gestern Abend ging es den Männern noch gut. Sonst könnt ihr sie heute Nachmittag wieder aufbauen, falls sie niedergeschlagen zurückkommen sollten. Ich denke, das ist nicht so. Genau, wir wechseln ja wieder. Ja, letzte Woche haben wir noch Römer Kapitel 6 gehabt mit dem wunderschönen Schlussvers. Ja, der Tod ist der Lohn der Sünde, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, da sieht man ganz klar schon, dass das Leben in Jesus über den Tod, über das, was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, triumphiert hat. Und diese Botschaft muss in die Welt hinaus. Ja, immer noch. Und jetzt wechseln wir eben wieder in Apostelgeschichte hinein, Kapitel 13. Und wenn ihr Weltmission hört, ja, jeder hat ja so seine Verbindungen, inneren Verbindungen, was hört ihr dann? Weltmission.
Weltmission? Oder, oh.
Ja, ist das, hört ihr Aufbruch, hört ihr Begeisterung, hört ihr Last oder Schwere oder hört ihr unmöglich oder hoffentlich ich nicht? Ja, ich weiß nicht, jeder hat ja vielleicht, oder wann darf ich endlich in die Weltmission? Vielleicht hört ihr ja auch so. Das müsst ihr ein bisschen abklären, was ihr da hört. Ja, wir werden jetzt mal Stück für Stück diesen Text anschauen, was damals war und ein paar Verknüpfungen natürlich zu uns heute hinüberschlagen. In der Gemeinde von Antiochia, so startet unser Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 13. Antiochia, da gab es mehrere, weil ein König, der so hieß, verschiedene Orte so benannt hat, nach seinem Namen halt. Ja, wenn man mächtig genug ist, dann kann man so agieren. Und jetzt ist das relativ aktuell geworden, nämlich Antiochia liegt hier. Und das hier ist das Erdbebengebiet, wo jetzt das Erdbeben, also hier, da ist die Türkei, nördlich die Türkei, südlich ist Syrien. Ja. Und gerade am Rand, gerade so, das ist das damalige Antiochia in Syrien, es gibt auch oben nördlich noch ein Antiochia, ja. Gerade so, dass es dieses Antiochia nicht erreicht hat. Aber es ist genau in diesem, am Rand von diesem Erdbebengebiet. Die sind selber nicht, dort war damals schon eine große Stadt und auch ja, die Menschen in diesem Erdbebengebiet und auch die Missionare in diesem Erdbebengebiet brauchen Gebet. Denn da ist immer noch viel Not, viel auch Widerstand. Nicht alle wollen gleichermaßen helfen. Ja, ihr habt das, denke ich, da und dort mitbekommen, wenn man das ein bisschen... Das wird noch leider Jahre dauern und viel Herausforderung sein. Und ja, viel Hilfe und viel Mission wird dort noch notwendig sein, dass Gott auch dort in dem Chaos sein Reich baut. Aber zurück erstmal zu unserem Text. In der Gemeinde von Antiochia. Es gab ja nicht mehr nur in Jerusalem eine Gemeinde, sondern auch durch die Verfolgung bis hinauf nach Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, wahrscheinlich weil der ziemlich braune Haut hatte. Ja, vielleicht auch schwarz. Irgendwo aus Richtung Afrika. Lucius von Cyrene und Manaen, der zusammen mit dem Provinzfürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Der erste und der letzte Name dürfte uns irgendwie schon bekannt sein. Die anderen, ja, über die wird nicht so viel berichtet. Als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist: Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Jetzt hätten wir natürlich gerne gewusst, was haben die fünf gebetet? Ja, das waren Propheten und Lehrer. Was haben die gebetet? Haben die sich nach Weltmission gesehnt und ausgestreckt? Haben die gebetet für die Gemeinde? Haben die für sich gebetet? Bleibt offen. Aber interessant, der Ausdruck, sie dienten Gott mit Gebet und Fasten. Also sie haben nicht gefastet, dass sie abnehmen können, das war ganz klar nicht das Ziel, sondern es war ein geistlicher Dienst. Ja. Jetzt, das wäre mal eine interessante Austauschrunde, wie es uns mit Fasten geht, wie, ob wir das überhaupt praktizieren, ob das überholt ist. Ganz überholt kann es nicht sein, weil es im Wort Gottes vorkommt. Wie es uns mit Beten geht, wofür beten wir? Beten wir 70% für uns oder 30% für uns? Und ja, hier wird nicht gesagt, was sie gebetet haben, aber sie haben gebetet und gefastet und währenddessen spricht der Heilige Geist und sagt ihnen etwas, was eben nicht so in der Bibel steht. Ja, nämlich zwei von euch fünf, da habe ich eine Spezialaufgabe für. Und das geschieht bis heute noch. Sowas. Passiert immer wieder. Ich weiß nicht, wer von euch Missionshefte liest. Ja, ich komme leider nicht dazu, alle Missionshefte durchzulesen, die wir bekommen. Aber ich lese immer wieder da hinein. Jetzt gerade wieder extra auch ein bisschen was Aktuelles für die Predigt. Missionsheft durchgeblättert oder wenn ihr offene Türen lest von Wiedenest, immer wieder Berufungsgeschichten. Jemand hatte seinen Alltag so geplant, eine Frau in Irland hat sich hochgearbeitet, sie hat studiert, kam aus ärmlichen Verhältnissen und ihr Ziel war, Ärztin zu werden. Und sie war Ärztin und sie wollte eine Ordination eröffnen und Gott sagt, dein Platz ist in Äthiopien. Nein, das war nicht mein Plan. Gott sagt, dein Platz ist in Äthiopien. Aber Herr, ich habe gerade in Äthiopien, kann man kein Geld, Geld kann man dort nicht verdienen. Das wird nichts mehr. Ja? Und es findet ein Ringen statt. Ich weiß nicht, wie die hier gerungen haben, aber der nächste Vers zeigt mir, so ganz glücklich war die Gemeinde auch nicht. Weil wenn zwei von fünf Leiter weg müssen in die Weltmission, ist die Leiterschaft nicht mehr so stark, wie sie vorher war. Barnabas und Paulus, ja, wir erinnern uns ein bisschen zurück, der Barnabas ist nach Antiochia gekommen, um die Gemeinde zu stärken und hat dort gesehen, wie die Gnade Gottes am Werk ist und hat gesehen, er braucht einen weiteren Mitarbeiter. Und Paulus ist von Antiochia hinauf nach Tarsus gezogen, hat den Saulus gesucht und hat ihn mitgebracht nach Antiochia. Und die haben dort miteinander, hatten die viel Arbeit, ein ganzes Jahr gearbeitet. Und jetzt sagt Gott, zwei von euch brauche ich woanders. Und nach weiterem Fasten und Beten, also ja, vielleicht wollten sie mehr von Gott wissen, vielleicht wollten sie wissen, ob sie sich nicht verhört haben. Ich weiß, als das bei uns damals so war, ich war ja fest überzeugt, dass ich schön zu Hause bleibe in der Gemeinde und dort mitarbeite, Tischler bleibe, war ganz sicher für mich. Bis eines Tages ich Gottes Ruf vernahm, genug getischlert, bisschen anders, ja, aber Bibelschule ist etwas für dich. Und ich dachte, ich habe mich verhört, weil immer in meinem Kopf war, das ist nichts für mich. Ja, Schule habe ich nie so sehr gemocht. Bibel, Schule, da ist das Wort Schule drin. Danke, wir beide sind keine Freunde. Also so war mein inneres Verhältnis. Und dann kommt das in mich hinein. Dann bin ich nicht sofort aufgesprochen und habe gesagt, danke Herr. Nein, sondern ich habe gesagt, Herr, spinnt das jetzt in meinem Kopf oder ist das von dir? Das wollte ich wissen. Wir wollten Klarheit. Ja? Und wir haben weiter gebetet, der Maris und ich. Und ja, wie ihr seht, wir haben Klarheit bekommen. Ja, die Geschichte ist länger. Aber das war auch so ein Reden Gottes in mein Leben hinein, in unser Leben. Hat viel verändert. Und das war dort auch so. Und Weltmission lebt genau davon. Gott spricht in irgendein Leben. Es gibt auch anderes. Es gibt auch welche, die wollen mit 4 oder mit 8 oder mit 9 schon in die Mission. Und die Lebenslinie zieht sich durch. Die, ja, ob die dann immer dahin kommen, wo sie hinwollen. Ja, hier der Referent von der Männerfreizeit, der schon viele Jahre in Österreich ist. der hat ein halbes Jahr gebraucht, bis Gott den von Peru auf Österreich gebogen hat. Ja? Weil er war klar, für ihn war klar, Peru. Dafür war seine Ausbildung, seine Sicht, alles war klar dafür. Und Gott hat da hineingesprochen und dann haben die beiden miteinander gekämpft oder gerungen oder Klarheit erlangt. Das ist bis heute so. Und dafür können wir beten. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Ich liebe dieses Gebet. Und ich wünsche, wir beten es immer wieder, am besten täglich oder dass es immer wieder vorkommt. Wir brauchen, ich bin überzeugt, es gibt noch Ernte hier bei uns und auch anderswo. Und der Herr, unser Herr im Himmel, hat den Überblick über die ganze Ernte und er weiß, wie er die Menschen schickt. Ich staune das manchmal, wie er schickt. Ja? Er schickt Menschen aus Argentinien nach Österreich. In Chile werden dringend Leute gebraucht. Das ist gleich nebenan. Kann man nicht einfacher, kurzen Weg von Argentinien nach Chile? Nein, der junge Mann muss hierher. Okay, Gott hat das bestätigt, führt das trotz aller Hindernisse, die werden alle wegeliminiert. Ja. Und klar, er muss einiges durchkämpfen, aber jetzt Sprache lernen. Ja. Und andere müssen nach Brasilien oder dürfen, wie auch immer. Gott regelt das. Und hier auch, ich habe eine Spezialaufgabe für die beiden. Also, zwei Merkgedanken. Wir als Gemeinde Jesu sind noch nicht fertig mit der Weltmission. Eindeutig, sonst wäre Jesus schon wiedergekommen. Ja. Und es sind noch nicht alle Menschen erreicht. Und das Schlimme ist da wo schon mal erreicht war, da bröckelt das wieder weg. Wenn ich nur an mein Heimatdorf denke, echte Erweckung 1850 bis 1900 und praktisch 100% vom Dorf waren gläubig. Und jetzt, mein Vater ist 1938 geboren und als er Sonntagsschulkind war, gingen noch 100% der Dorfkinder in die Sonntagsschule, in die Gemeinde. Drei Gemeinden, alle Kinder waren sonntags, haben die Gottes Wort gehört. Das ist vorbei. Ja. In meiner Generation schon hat das stark nachgelassen. Wenn man jetzt das nachzählt, es sind immer noch prozentual viele, aber es sind inzwischen auch viele im Dorf, die nichts mehr von Jesus wissen. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an. Ja. Von wegen Gebiet erreicht. Nein, Menschen erreichen, immer wieder Menschen erreichen. Wir bleiben noch dran. Die Weltmission, wir sind noch nicht fertig. Und dann eben die Frage, wer betet mit für die Weltmission? Mir kommt vor, wenn ich unsere Gebete so wahrnehme, jetzt unsere, aber auch was ich so, jetzt gerade Männerfreizeit, wir hatten auch Gebetsgemeinschaft, kein Gebet für die Weltmission. Keins. Hat niemand am Herzen. Ja. Bin überzeugt, wenn Hans-Georg Hopperich dort gewesen wäre, hätte es ein Gebet für Weltmission gegeben. Er lebt, liebt und atmet Weltmission. Ganz klar. Ja? Okay, also bin überzeugt, es ist ein Herzschlag Gottes, das sehen wir. Jesus war der erste Missionar. Wurde gesandt in diese Welt mit einer ganz speziellen Aufgabe. Natürlich zu retten. Aber auch, um uns die gute Botschaft zu bringen. Er war der Erste, er hat uns das vorgemacht und das Prinzip läuft weiter. Vom Heiligen Geist ausgesandt, ein schönes Wort. Vom Heiligen Geist ausgesandt gingen die beiden nach Seleucia und nahmen dort ein Segelschiff nach Zypern. Ja, Antiochia liegt ein bisschen landeinwärts, die größere Stadt, und dann gibt es eine Hafenstadt direkt an der Küste, Seleucia. Dort haben sie ein Schiff gesucht und anscheinend haben die inzwischen gewusst, in welche Richtung sie gehen müssen. Das ist auch spannend. Das braucht manchmal eine ganze Zeit. Manchmal ist das sofort klar. Ja. Damaris und ich wussten nicht sofort, dass wir nach Kapfenberg sollten. Oder Österreich überhaupt mal. Das war nicht auf unserem Schirm. Das musste Gott uns erst Stück für Stück beibringen. Mein Bruder mit Familie, die dachten auch, Indianer-Pioniermission in Südamerika wäre ihre Aufgabe. Geworden ist es Kosovo. Hätten wir nie gedacht. Ja? Das macht Gott irgendwie. Er baut da Dinge zusammen. Ja. Aber wie die hier drauf gekommen sind, wissen wir nicht. Aber irgendwann wussten die, sie hätten ja auch sagen können, okay, wir gehen nach Ninive, andere Richtung. Oder wir gehen nach Norden. Oder nach Alexandria. Also man kann ja in alle Richtungen gehen. Irgendwie haben sie gewusst, Segelschiff nach Zypern. Das ist der Weg. Ja. Und ich weiß von Menschen, die gemerkt haben, Gott hat eine besondere Berufung. Da hat ein Ehepaar, die wussten auch, wir sind von Gott berufen, Mission. Und die haben eine Weltkarte ins Wohnzimmer gehängt und haben gebetet, erstmal die Kontinente, bis dass sie wussten, okay, Afrika ist es nicht, ja, sondern es ist Nordamerika. Und dann haben sie die Weltkarte weggehängt und Nordamerika aufgehängt. Also das ist viel zu groß, wir müssen wissen, wohin. Ja, und dann haben sie gebetet, bis dass sie Klarheit hatten, wohin. Okay, dann wurde ein Koffer gepackt und dorthin gesiedelt. Ja. Und das ist ja alles ein langer, ja, manchmal geht das schnell, manchmal ist das ein längerer Prozess. Hier die, wie lang der Prozess ist, ich hätte ja so gern gewusst, ja, also haben die am 1. September begonnen zu beten, wie lange haben die gebetet, wie war das? Ja, von denen wissen wir es nicht, in heutigen Missionsblättern oder wenn wir Kontakt haben mit Missionaren, da können wir das natürlich hören. In Salamis angekommen, verkündigten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen. Was haben sie verkündigt? Ungefähr das, was im Römerbrief steht. Ja, deshalb haben wir auch Römerbrief und Apostelgeschichte miteinander. Ja, die Botschaft Gottes, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus der Retter ist, dass er der Erlöser ist, dass er retten will und dass für die Juden das Warten auf den Messias ein Ende hat. Und für die Heiden die Tür zum Heil jetzt offen steht. Zwei großartige Grundbotschaften, die sie verkündet haben. Als Helfer hatten sie Johannes Markus dabei. Nur eine kurze Nebenbemerkung. Nicht in allen Bibeln steht der volle Name. Das ist der Mann, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Ja, da merkt man auch, ja, der war zeitweise war der Begleiter von Petrus in Rom. Nach allem, was wir wissen, davon steht nichts weiter in der Bibel, aber der war dort mit dabei. Und er war hier eben auch mit Paulus und Barnabas unterwegs. Gott beruft auch heute noch Menschen für spezielle Aufgaben. Und wichtig ist einfach, letztlich setzt Gott sich durch. Das sieht man bei Jona. Ja, da kann man das lernen. Wenn Gott wirklich jemand irgendwo hinschicken will, ja, dann kriegt er das hin. Aber manchmal lässt Gott auch eine gewisse Freiheit. Wobei eigentlich erwartet er, dass seine Kinder ihn hören. Und die Grundhaltung haben, wenn Gott spricht, werde ich folgen. Ja? Das ist hier im Text nämlich kein Thema. Als Gott gesprochen hat, Paulus und Barnabas, die sollen gehen, gibt es anscheinend keine längere Diskussion. Vielleicht gibt es eine Diskussion, aber es wird gehorcht. Ja? Sowohl die loslassen müssen, als auch die gehen dürfen oder müssen, wie auch immer, gehorchen Gott. Gott beruft auch heute noch Menschen für spezielle Aufgaben und die zurückbleiben, bleiben dran im Gebet. Ganz sicher. Ein ganzes Stück später lesen wir, dass Paulus und Barnabas wieder nach Antiochia kommen und erzählen, was sie an Gott und seinen Großtaten erlebt haben. Ja. Ein Missionsabend oder zwei oder eine Woche oder länger, weiß ich nicht. Ja. Also, hier auf der Karte sehen wir, wie die erste Missionsreise aussah. Heute sind wir hier gestartet, hier in Salamis angekommen und dann geht es ungefähr, ob sie jetzt daher oder hierher, aber das ist so, oben sind ja auch Berge in Zypern, daher sind sie irgendwo gereist und haben in den Synagogen, da wo schon Juden sich getroffen haben, wo das Wort Gottes schon bekannt war, haben sie das Evangelium verkündet, die Botschaft von Gott. Sie durchzogen die ganze Insel bis nach Paphos. Ja, das haben wir hier gesehen. Da ist Paphos. Sind also ein paar Tage unterwegs gewesen. Dort trafen sie auf einen Juden, der sich Bar Jesus nannte. Was ist das? Er nannte sich, das war offensichtlich nicht sein echter Name, sondern sein Künstlername, Sohn von Jesus. Bar ist eine Kurzform Sohn von. Bar oder Ben heißt jeweils Sohn von. Ja? Warum Sohn von Jesus? Ich meine, wer von uns käme auf die Idee, als Künstlername, da ist irgendwas faul. Denn er war ein Magier und ein falscher Prophet, noch schlimmer. Also die Kombination ist schon ziemlich schräg. Ja? Und der mit dem Prokonsul, also dem Inselverwalter, sage ich mal, Sergius Paulus, befreundet war. Einen klugen und einsichtigen Mann. Komische Kombination. Ein kluger und einsichtiger Inselverwalter ist super. Aber befreundet ist er mit einem Magier, der sich Bar Jesus nennt und ein falscher Prophet ist. Offensichtlich hat der kluge, einsichtige Mann noch nicht ganz durchschaut, dass der Prophet, den er an seiner Seite hat, falsch ist. Das wird erst nach und nach klar. Dieser hatte Barnabas und Paulus zu sich gerufen, weil er die Botschaft von Gott hören wollte. Das ist wiederum großartig. Ja? Der Inselverwalter will die Botschaft von Gott hören. Nicht immer ist Mission so einfach. Ja? Wer Missionsbücher liest, kennt solche Geschichten, dass der Stammeshäuptling den Missionar einlädt, dass sie schon lange auf eine Botschaft von Gott gewartet haben, dass Gott schon mit Träumen vorbereitet hat. All das gibt es auch heute noch. Aber es gibt auch den elendlangen Kampf. Ja? Es gibt auch Tod und Verzweiflung. All das gibt es in der Weltmission. Aber hier ist es so, der ruft die, weil er ein offenes Ohr hat für die Botschaft Gottes. Aber jetzt, Vers 8, was ist mit unserem falschen Propheten? Jetzt wird er hellwach und ja, doch Elymas, der Zauberer, so heißt nämlich sein Name übersetzt, trat ihnen entgegen und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Und das gibt es auch bis heute. Es gibt Menschen, die wollen Gottes Wort hören und es gibt Menschen, die wollen daran hindern. Denen ist es ein Herzensanliegen, andere Menschen vom Glauben abzuhalten. Ob jetzt auf intellektueller Ebene, ob durch Zauberei, ob durch Ablenkung, ob durch psychischen Druck oder auch durch Gewalt. Genau das findet bis heute statt, wo das Evangelium in Familien, in Dörfer, in Städte hineinkommt, gibt es hoffentlich auch Menschen, die es hören wollen, leider auch Menschen, die das verhindern wollen. Das System gibt es bis heute. Und dann gibt es Schwierigkeiten, denn die waren befreundet. Ja? Und da ist die Frage, wer setzt sich durch? Als Saulus, der auch Paulus genannt wurde, das ist übrigens in dieser Nebenbemerkung, geht der Übergang von Saulus zu Paulus. Ab hier kommt der Name Saulus nicht mehr vor in der Apostelgeschichte, soweit ich das im Schnellüberblick gesehen habe. Ja. Paulus blickte ihn scharf an, vom Heiligen Geist erfüllt, und sagte, du elender, gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit, wann hörst du endlich auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? Ich schätze mal, niemand von uns hat jemals einen Menschen so angefahren. Ja, ich schätze mal. Da muss man schon vom Heiligen Geist erfüllt sein und auch ein gewisses Temperament haben und eine Klarheit, dass man so einen Stopp setzt. Aber Paulus geht es nicht um sein Wohlbefinden, sondern Paulus geht es darum, dass das Evangelium Gottes durchkommt und dass der mit seinen Machenschaften da das nicht vereiteln kann, dass der Sergius Paulus das Herz dem Herrn öffnet. Und es gibt dann noch etwas Nachdruck, dazu braucht man natürlich auch Gottes Geist und die Vollmacht, so etwas zu machen. Doch jetzt wirst du die Hand des Herrn zu spüren bekommen. Du wirst blind sein. Eine Zeit lang wirst du die Sonne nicht sehen. Im selben Augenblick fand sich der Magier von tiefster Dunkelheit umgeben. Er tappte umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte. Damit ist ja klar, wer hier mächtiger ist. Ja. Das gibt es auch heute noch, gerade in Regionen, wo es in der Religion darum geht, den mächtigsten Gott zu haben. Da gibt es das auch, dass Gott ab und zu beweist, wie stark er wirklich ist. Ja, da fallen dann irgendwelche Götzenfiguren um oder sind zerbrochen oder alles Mögliche passiert. Ja. Interessanter Nebenaspekt, den ich hier noch finde, hat Paulus das nicht Ähnliches auch erlebt? Paulus war auch blind. Es hat niemand direkt ausgesprochen, aber als er Jesus begegnet ist, ist er selber blind geworden. Er musste auch Menschen haben, die an der Hand nahmen und ihn nach Damaskus führten. Kapitel 9 nachzulesen. Und das, was er ungefähr erlebt hat, das spricht er hier über dem anderen aus, eine Zeit lang, nicht als bleibendes Gericht, sondern eine Zeit lang, um gründlicher nachzudenken. Was mit dem Elymas, mit dem Bar Jesus passiert ist, wissen wir nicht. Geschichte von dem endet hier. Aber unsere Geschichte geht weiter. Als der Prokonsul sah, was geschehen war, kam er zum Glauben. Höchst erstaunt. Worüber war er erstaunt? Über das Wunder, das er gesehen hat, dass der andere blind war? Nein, über die Lehre des Herrn. Das heißt, Paulus und Barnabas haben ihm das Wort Gottes ausführlicher erzählt und der hat gestaunt, wow, ich als römischer Beamter darf zu Gott kommen. Jesus hat bezahlt, Jesus hat den Weg freigekämpft. Jesus will mich in die Gemeinschaft mit Gott bringen, mit sich selbst. Ich brauche die Götzen nicht mehr. Ich brauche mein, weiß ich was, was er alles hatte. Ja, und ich brauche auch diesen falschen Propheten nicht mehr, weil ich habe den wahren Heiland direkt als persönlichen Herrn. Und er kam zum Glauben. Dann wird die Geschichte sehr schnell beendet. Ja. Von Paphos stachen Paulus und seine Begleiter wieder in See und kamen nach Perge in Pamphylien. Hier trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Das wird später noch Spannungen auslösen. Ja. Wer die Apostelgeschichte gut kennt, der weiß, dieser letzte Teil ist hier nur ein Hinweis, wo es später noch richtig ordentlich knirscht. Aber der wesentliche Teil von unserem Text steht in Vers 12. Der Sergius Paulus ist der erste benannte Mensch auf Zypern, der zum Glauben kam. Interessanterweise wird dort von keinen Juden berichtet, die zum Glauben kamen. Es mag sein, aber berichtet wird nur das. Das ist der Schwerpunkt. Und er ist der Inselverwalter. Also er hatte sicher Einfluss. Wir wissen später, dass Paulus ist ja nochmal vorbeigekommen und andere haben dort Missionsarbeit weiter betrieben und es gab Gemeinde. Es ist nicht bei einem geblieben. Für uns, wir sind noch nicht fertig mit der Weltmission. Und da gibt es spezielle Aufträge, sondert mir aus, das muss Gott sagen. Ich denke nicht, dass wir jetzt eine Befugnis haben, irgendjemand in die Mission zu schicken. Aber wir können dafür beten, dass Gott uns das zeigt. Wir haben eine Verantwortung. Hier sehen wir eine Karte, eine Weltkarte. Ich weiß nicht, wer die schon mal gesehen hat. Das ist jetzt nicht die typische geografische Weltkarte, sondern das ist die Weltkarte mit den Unerreichten. Und dieser rote Riesenfleck, das ist Südostasien. Das sind die meisten Menschen und das sind auch die meisten Unerreichten. Indien, Indonesien, Myanmar, Bangladesch und die die Länder dazwischen. Ja, 1,329 Milliarden. Ja. Und ja, das ist natürlich, ich sag mal, ja, Österreich sieht man dort nicht. Hoffnungslos. Also tut mir leid, aber das ist so. Wenn man auf dem Globus Österreich sucht, ist das ja grundsätzlich schon mal klein. Und Österreich hat keine Milliarde Menschen. Deshalb kommen die hier auch nicht vor. Und die ganze Darstellung hinkt natürlich, weil Österreich wird in dieser Kategorie, es wird ja hier beschrieben, wie das eingeteilt wird, gibt es in der Sprache eine Bibel, gibt es Gemeinden, wo die Leute hinkommen könnten? Ja, es gibt das. Ja, gibt es Menschen, die das Evangelium verkünden? Hat man Zugang erstmal zum Evangelium? Weite Teile Indiens haben das übers Internet, ja, aber direkt nein. Oder gar ist es durch den Hinduismus auch verboten. Ja. Und da wird das, ja, man kann ja nicht feststellen, wie viele Menschen sind wirklich Jesus-Nachfolger. Das ist ja, wer will so eine Statistik machen? Das sieht der Herr ins Herz, das weiß nur er, wir wissen das nicht. Nehmen wir eine andere Karte. Vielleicht kennt ihr dieses Land, seht ihr nicht, versuchen wir das. Ist genauso schlecht, oder? Was seht ihr? Seht ihr irgendwas oder gar nichts? Ah, der rote Fleck, das ist ein Herz, genau. Das sind wir hier. Ja, genau. Jetzt muss ich schauen, hier oben ist Mariazell. Hier ist das Mürztal. Und hier ist Eisenerz. Hubert aus Eisenerz. Zwischen hier, wo wir jetzt sind, ungefähr hier, Eisenerz, Mariazell, da ist Mürzzuschlag. Graz habe ich nicht mehr drauf bekommen. Ja. Also ist außerhalb der Karte, ist hinten runtergefahren. Ja. Also ich wollte nur deutlich machen, es gibt auch hier noch Unerreichte. Ja. Und nicht jeder muss sein Volk verlassen, sondern es gibt ja auch kurze Wege. Es gibt lange Wege zur Mission und es gibt kurze Wege. Und auch da, betend Augen und Ohren offen zu halten, Herr, gibt es etwas, wo du mich hinschickst? Ich sag mal, das ist so etwas, was ich erwarte nach dieser Predigt. Dass wir immer wieder beten, Herr, wo willst du mich hinschicken? Und wenn ich nochmal diese Karte nehme, dann habe ich auch noch eine Herausforderung, die ist nicht ganz fair, weil Damaris und ich keine Kinder haben. Wer betet dafür, dass seine Kinder nach Indien gehen, um dort Menschen zu erreichen? Weil das ist Liebe, in dem Maß, wie Jesus es gelebt hat. Jesus hat den Himmel verlassen, wo er es noch schöner hatte als in Österreich, und ist auf die Welt gekommen, wo er es noch schlimmer hatte als in Indien. Sein Weg war weiter. Ja, ich möchte keinen Druck machen, aber ich möchte das vor Augen stellen, was er getan hat für uns und dass wir uns daran ein Beispiel nehmen. Wir müssen ja nicht gerade sagen, Herr, bitte sende meine Tochter, meinen Sohn nach Indien. Wir können ja auch kleiner anfangen. Ja. Aber der Gedanke, den möchte ich doch mal, ja, wenn jeder seine Kinder bei sich behalten will, ist das auf der einen Seite gesund als Eltern, aber auch nicht ganz gesund, weil wir sind auch geistliche Menschen und wir sollen das Reich Gottes in den Blick nehmen. Ich weiß, mein Vater hat sich nicht nur gefreut. Ja. Er sackte etwas zusammen. So. Aber er war ganz geistlich tapfer. Wenn der Herr ruft, ja, dann habt ihr zu gehen. Ist doch klar. Ich wollte heute gar nicht weinen. Gut, ja. Ja. Ja, gibt es, genau. Haben sie. Sie haben aber auch eine Beschränkung. Die Inder sind nicht die dicksten Freunde mit den Chinesen. Die haben eine Grenze miteinander und einer hat etwas, sie sind ja, es dauert jetzt wohl noch ein paar Wochen oder Monate, dann hat Indien bevölkerungsmäßig China überholt. Und es gibt dann eine gewisse Rivalität. Und China ist kommunistisch, man kann nicht offiziell von China aus Missionare nach Indien einfach jetzt aussenden. Da gibt es auf beiden Seiten Probleme. Aber es geschieht. Ja? Gott hat Wege. Aber es geht nicht ganz so einfach und nicht ganz so offiziell wie jetzt von anderen Ländern. Gut. Also, wir sind noch nicht fertig mit der Weltmission. Wir bleiben dran, wir nehmen die Herausforderung an, wir beten, dass Gott Arbeiter in seiner Ernte sendet. Je nachdem, wie weit wir dann sind, können wir unsere Kinder in dieses Gebet mit einschließen. Letztlich bleibt er souverän, wenn er ruft, wer sind wir? Ja? Gott beruft auch heute noch Menschen für so spezielle Aufgaben. Und es gibt Menschen, die das Evangelium hören wollen. Ich bin überzeugt, auch bei uns. Und ich wünsche mir, dass wir sie treffen, dass wir sie finden und dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen können. Leider gibt es auch Menschen, die das verhindern wollen. Und die kann man erstmal im geistlichen Kampf, im Gebet, kann man sagen, Herr, hindere du die Verhinderer, dass das Evangelium durchkommt. Und was sonst zu tun ist, das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, bin gespannt, wie die Weltmission insgesamt weitergeht, aber auch hier bei uns. Vielleicht werden wir nächstes Jahr einen Missionar aussenden, Missionarin, ein Ehepaar, eine Familie. Ich bin der Typ auch, ich mag eher sammeln, aber der Text fordert mich heraus. Amen. Herr Jesus, du forderst mich heraus, uns forderst du heraus, hinzugehen. Du hast gesagt, geht hin in alle Welt. Und ja, da bleiben wir dran, bis du kommst. Wir bitten dich, dass du bald kommst und dein Reich aufrichtest. Danke, dass du dein Reich auch jetzt schon aufrichtest, durch uns. Und wir bitten dich, lieber Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Wir bitten dich von Herzen darum, auch hier bei uns. Arbeiter von irgendwo, aber auch uns als deine Arbeiter, Mitarbeiter. Und rette bitte noch viele Menschen, auch aus unseren Familien, auch die Menschen, die uns jetzt schon am Herzen liegen. Wir beten dich an und erbitten es von dir. Amen.